When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mein Name ist Timon, mit dabei Marcel, aka Tenendo. Guten Tag.
You got a friend in me.
Schön.
Hallöchen, Timon. Schön, dass du da bist. Timon Acker Klingern, auch mit on the microphone.
Danke, vielen Dank.
Schön, dass ihr auch wieder da seid und uns zuhören wollt. Ja.
Ja, vielen Dank für diese tolle Gesangseinlage. Ja. Direkt gespoilert, was wir heute noch alles besprechen werden. Wir haben heute eine Menge, würde ich mal sagen. Eine Menge.
Bergauf, ist voll.
Bergab, viel bergab auch.
Ja, es ist viel bergab. Also ich habe sehr viel bergab auf dem Zettel. So viel kann ich dir versprechen. Ja. Oh Mann, ey. Aber naja, es wird ja auch langweilig, wenn immer alle super Friede, Freude, Eierkuchen ist hier, ne? Also bleibt gerne dran, wenn wir euch zum Film der Woche zeigen, warum wir diesen Film abgrundtief scheiße finden. Deswegen ein bisschen Clickbait darf ja am Anfang natürlich sein. Aber Timon.
Ja.
Diese Woche, ne?
Ja.
Also, oder in der letzten, also ich sag mal so, es sind die Sachen überschlagen sich hier schon wieder. Die Situationen in der Welt sind einmal, also wir müssen einfach eine Sache wiederbeleben. Ja.
Oh Gott.
Es gibt eine Sache, Tibor, ich weiß, du bist da kein Fan von, aber ich muss ihn wieder rausholen. Ich muss ihn einfach wieder rausholen. Ich glaube, sowas direkt am Anfang machen jetzt.
Ja, mach es. Komm.
Der Schweiger der Woche. Woche.
Ja, wir hatten damals eine Kategorie, die hieß der Schweiger der Woche. Die gab es jetzt lange nicht mehr. Ich würde jetzt einfach mal als Vorschlag in die Runde werfen, wir machen sie jetzt einmal und dann beerdigen wir die Kategorie und machen
sie
nie wieder.
Ja, das ist die offizielle Beerdigung vom Schweiger der Woche. Wir haben damals, muss man auch einfach mal kurz anmerken, wir haben ja kurz vor Corona im Prinzip angefangen mit dem Podcast. Und da war das alles noch Fun and Games, ne? Also wir haben mal so berichtet, ja, Till Schweiger, weiß ich nicht, ich habe mit einer Flasche Wein irgendjemandem, keine Ahnung, Prost gesagt oder was auch immer. Der hat irgendeinen Schwachsinn gemacht, seine Tochter geküsst oder irgendwie so ein Quatsch. Und dann vor Corona oder während Corona hat er schon so sehr merkwürdige Sachen gepostet auf Social Media. So, hey, Ken Jebsen, so cooler Typ, ne?
Ja.
Oder, ach ja, die Inzidenzen sind ja gar nicht so schlimm, ne? Oder, ach, hier auf Mallorca ist ja alles easy, so, ne? Scheiß Lockdown. Und da wurden wir schon ein bisschen hellhörig oder haben das lieber mal gelassen. Aber Timon, was ist denn jetzt passiert? Weil Till Schweiger ist jetzt wieder groß in der Presse und zwar nicht, weil Manta Manta 2 so großartig ist.
Ja, auch. Also das war ja so ein bisschen der Aufhänger. Da wurde ja wild gedreht und jetzt kam eine Investigativrecherche des Spiegels raus. Die haben mit über 50 Leuten gesprochen, die in all den Jahren oder jetzt auch vor kurzem vor allen Dingen bei Manta Manta 2 mit Till Schweiger zusammengearbeitet haben. Und es kam sehr, sehr viel raus, wo gesagt wurde, dieser Typ hat ein ganz, ganz großes Problem. Und sorgt auch für sehr viel Probleme am Filmset. Also angefangen davon, dass er offensichtlich ein großes Alkoholproblem hat, was ja erstmal tragisch ist eigentlich, ne? Also so eine Sucht ist ja auch nie was Witziges irgendwie.
Auf jeden Fall.
Aber sich das vor allen Dingen auch auf alle auswirkt, die da mit ihm zusammenarbeiten, weil er halt völlig besoffen teilweise an die Sets kommt. Bei Manta Manta war er ja auch Hauptdarsteller und Regisseur. Das heißt, er hatte am Set halt auch komplett das Sagen.
Und Produzent auch noch. Also er hat ja im Prinzip, also ist ja von der Pike auf, war das ja sein Ding. Er hat über Geld gehabt und weiß der Geier was. Also schwierig.
Genau, und ich finde, deshalb müssen wir auch darüber reden, weil das halt nicht nur sein privates, persönliches Problem ist, sondern weil er das halt mitbringt zu diesen Sets und er die Leute da völlig fertig macht, die beleidigt, die Leute terrorisiert, seine Machtposition ausnutzt. Dann so von so Sachen, wo man sagt, okay, ne, also Arbeitszeiten komplett ignoriert, mitten in der Nacht die Skripte besoffen umschreibt, dann morgens dahin kommt und sagt, ja, komm, wir machen das jetzt alles anders hier. Keiner hat einen Plan. Dann kam er irgendwie mal besoffen zum Set, dann wurde ihm von jemandem gesagt, so, ey, lass das mal besser hier, mach mal nicht. Dann hat er ihm ins Gesicht geschlagen. Also so völlig straight einfach handgreiflich werden. Und also ich hatte den Artikel auch gelesen komplett. Und da wurde auch gesagt, es ist eigentlich ein Wunder, dass noch nichts Schlimmeres passiert ist. Und es würde keinen überraschen, wenn etwas in Zukunft passieren würde. Im Sinne von, Sicherheitsmaßnahmen werden missachtet. Ne, immer, alles muss schnell gehen, alle arbeiten mit Druck, alle sind fertig und so. Dass man da gar nicht darauf achtet, dass, keine Ahnung, wenn irgendwas gesichert werden muss, irgendwelche Seile, irgendwelche Haken oder sowas, weiß ich, gab schon ein, zwei Sachen, die dazu geführt haben, dass es mal kurz kritisch wurde, aber dass da noch viel, viel mehr passieren könnte.
Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, aus meiner Sicht, das Ganze ist ein offenes Geheimnis gewesen. Also, dass Till offensichtlich ein Alkoholproblem hat, da brauchte man keine Investigativrecherche für. Das haben wir im Schweiger der Woche schon festgestellt, wie oft er einfach in seinen Instagram-Stories mit einer Flasche Wein war. Ich habe ja damals ganz zu Anfang unseres Podcasts die Story erzählt, dass ein Kollege von mir ihn interviewt hat und er während des Interviews zwei Flaschen Wein gekillt hat. Also, schwierig. Und ich sag mal so, das Ganze trägt ja nicht nur, ich sag mal, ist jetzt blöd gelaufen für Manta Manta 2 Set, aber die Leute halten halt alle die Füße still, weil die Angst haben, keine Jobs mehr zu kriegen.
Ja, und
weil Til Schweiger so einen Impact hat in der deutschen Filmindustrie.
Ja.
Unfassbar.
Unfassbar. Er hatte auch von einer irgendwie, oder es gab auch Berichte von einer Mitarbeiterin, die so von ihm unter Druck gesetzt wurde. Wo er sie angeschrien hat, sie soll ihm kaltes Bier besorgen und wehe, das ist nicht kalt, dann kann sie was erleben und so, und dass er ihr bestimmt, wann sie zu atmen hat, dass sie Panikattacken davon bekommen hat, und ja, dass die Leute wirklich sagen, okay, er macht diese Filme in Deutschland, die gut bezahlt sind, die viel Budget haben, und die Leute sind darauf angewiesen, weil die halt von Projekt zu Projekt arbeiten, und wenn du dir das mit dem verscherzt, dann kriegst du halt gar keine Aufträge mehr in der Branche. Und da muss man auch sehr, sehr kritisch nachfragen, alle, weil diese Filme vor allen Dingen auch mit Steuergeldern gefördert werden. Also Manta Manta 2 hat irgendwie, glaube ich, über 2 Millionen Euro an Steuerfördergeldern bekommen.
Filmförderung.
Weil die Filme natürlich auch mit Gewinn dann wieder rausgehen und die Filmförderung das ja haben möchte. Aber also so ein mit Millionen zu subventionieren geht halt nicht, ne, wenn er halt so eine Scheiße da macht.
Und es sind auch einfach nur, das sind einfach auch Kackfilme. Also die sind finanziell erfolgreich, aber die bringen überhaupt,
Das ist denen ja egal. Aber
natürlich.
Auch Konstantin, aber das ist halt, die ja so, jetzt mit dem Arbeiten seit, ich glaube, 1 oder 2 Jahren, hat ja auch jetzt nichts gesagt, ne, nach dem Motto, das müssen wir jetzt alles mal untersuchen. Sondern es wurde so, so schlimm ist das alles gar nicht und so. Weil die nämlich auch noch einen Film haben, der schon abgedreht ist mit ihm.
Ja, der soll irgendwie Winter kommen, ne?
Genau, richtig. Und alle wissen halt, okay, Til Schweiger ist ein Arschloch, aber der bringt die Kohle und dadurch sagen die nichts. Und das ist so unfassbar dreist. Es gab auch eine Szene, und das fand ich auch wirklich eklig, wo am Set wohl irgendein Promi zu Besuch war und Til dann die spontane Idee hatte, dass eine Laiendarstellerin ihre Brüste zeigt, damit der darauf unterschreiben kann in einer Filmszene. Und da hat er gesagt, das drehen wir jetzt hier. Und alle wussten, das wird niemals in den Film kommen, weil wenn Brüste zu sehen sind, dann ist der Film höher in der FSK, dann wird er nicht so viel Zuschauer haben, die werden das safe rausschneiden, das wird nicht reinkommen. Das ist jetzt nur, damit hier Brüste gezeigt werden. Genau.
Ego.
Und dann hat er da eine irgendwie ausgewählt, oder die hatte sich dann auch gemeldet oder so, und die musste dann vor über 100 Leuten blank ziehen, damit da diese Szene gedreht werden kann, einfach nur, keine Ahnung, zum privaten Vergnügen oder so, ich weiß es nicht. Und das ist wirklich ekelhaft. Also das auf besoffenen Kopf, ne, wenn dir alles scheißegal ist, wenn du einfach nur da sitzt und ich hab Geld und Macht und so, das ist wirklich richtig, richtig ekelhaft.
Ja, und das kann man dann auch am Ende nicht mehr auf den Alkohol schieben. Also ich meine, klar, du hast ein Alkoholproblem und Alkohol verändert dich halt schon. Also ne, es ist ja nicht so, dass ich hab zum Beispiel bei Zerwakis und Oppenhövel auf ProSieben war ein interessanter Beitrag dazu. Die hatten da eine Expertin zum Thema Alkoholsucht da, die auch selber alkoholsüchtig war, und sie sagt, dieses allgemeine, ich sag mal, dieser Spruch mit, durch Alkohol wird dann dein wahres Ich quasi zum Vorschein gebracht, ist halt Blödsinn, weil du halt im besoffenen Kopf, wenn du wirklich so intensiv Alkohol konsumierst, irgendwann der Alkohol übernimmt. Aber trotzdem ist halt immer noch ein Stück von dir drin und dass Til Schweiger zum Tyrannen wird, wenn er mal eine halbe Flasche Wein getrunken hat. Come on. Also so professionell sollte man sein, wenn man schon mit Hollywood-Regisseuren gedreht hat und hier quasi der Zugpferd von einer großen Produktionsfirma ist und gefühlt hier, ja, jeder kennt ihn in Deutschland und whatever. Ne? Ja. Also, und ganz besonders spannend fand ich dazu zwei Aussagen. Und zum einen natürlich hat sich Nora Tschirner, das hat man ja jetzt mittlerweile auch mitgekriegt, die hat sich nach dem Spiegel-Artikel ja auch zu Wort gemeldet und hat dann gesagt, okay, ich halte jetzt auch mein Maul nicht mehr, das reicht mir, ich habe die Schnauze voll. Und Nora Tschirner war halt ja eine, die davon sehr profitiert hat. Ne? Also die war bei Keinauer Hasen, hatte, glaube ich, eher einen Durchbruch, ja. War zwar vorher schon Schauspielerin, aber dadurch ist sie bekannt geworden. Und die sagt halt, okay, alles, was da steht, kann ich absolut nachvollziehen, genau dieselben Erfahrungen habe ich gemacht. Und interessanterweise, bevor das rauskam, war der Cast von Manta Manta 2, ich glaube beim Frühstücksfernsehen oder so, und da saß dann Tina Ruland, die ja die zweite Hauptrolle spielt, also sogar die Freundin von Til Schweiger im Film, in Manta Manta, und die hat dann exakt so Gegenteiliges gesagt, bevor das alles rauskam, so dieses, ach, wir sind ja so ein familiärer Cast und das ist ja alles immer so schön bei uns und es macht so viel Spaß, und dann merkst du halt, okay, die ist wirklich drauf angewiesen, Till in den Arsch zu kriechen, damit die neue Rollen kriegt, weil die war ja auch schon im Dschungelcamp und weißt du, und das ist so traurig, das ist einfach so traurig, dass du in der Branche als Schauspieler oder als kleine Nummer, sag ich mal, solchen Menschen in den Arsch kriechen musst und den quasi da die Füße küsst, damit du in irgendeiner Weise einen Durchbruch hast.
Ja, ja.
Und es ist so, dass
er. Also ja, aber er hat zu entscheiden, wer jetzt hier weiter davon leben kann und wer jetzt, keine Ahnung, sich plötzlich irgendwie Job als Supermarkt-Regaleinräumer suchen kann.
Genau. Also bucht der, wenn er da aufmucks am Set, der bucht dich einfach nicht mehr.
Ja, ja,
genau. Du bist dann raus. Und welche großen deutschen, also so scheiß die Filme auch sind, aber welche großen deutschen Produktionen gibt's halt noch, die regelmäßig was raushauen?
Ja, richtig.
Und also wirklich hardcore. Also so oft wir uns über Til Schweiger lustig machen, wir werden uns auch weiterhin über Til Schweiger lustig machen, so viel sei gesagt, weil das ist einer, der hat's verdient, finde ich persönlich.
Ja, aber also mehrere Sachen nochmal. Also erstmal, wenn du ein Alkoholproblem hast, okay, ne, dann ist das, irgendwann kannst du es nicht mehr, aber du entscheidest dich immer noch, eigentlich würde ich sagen, selber dazu ein Arschloch zu sein.
Ja,
na?
Und das auszunutzen auch, genau. Einfach dann deinen Stand auszunutzen.
Und wenn du da durchs Set läufst und die Leute sich über Funk warnen, der Imperator kommt gleich, geht alle in Deckung, bevor ihr irgendwer noch was abbekommt, dann läuft irgendwie richtig gründlich was falsch. Und zum anderen dachte ich mir, ey, die Leute, die jedes Mal seine Filme angucken und feiern, also wenn er die mitten in der Nacht besoffen umschreibt, so das ist das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Wenn ihr das an Entertainment gut findet, dann herzlichen Glückwunsch.
Das ist doch so ein Lieber, Mann. Der auch in der Lindstraße, das war doch so ein Lieber. Guck mal, was der für einen Erfolg hatte, der Tilly, der Süße. Ach, keine Ahnung, war doch so ein schöner Film.
Aber das erklärt auch wirklich, warum die Filme so scheiße sind, ne? Ja. Also, dass sich da keiner irgendwie mit Köpfchen hinsetzt.
Natürlich nicht. Das ist halt, sagen wir mal, besser produzierter Fernsehfilm, was der macht.
Aber ich meine, aber das ist ja generell immer noch ein Problem beim Film, dass Leute mit Geld und Macht so in der Lage sind, andere zu unterdrücken, dass die anderen, die unterdrückt werden, das nicht mal melden können. Also es gibt ja auch so eine Meldestelle irgendwie bei der Gewerkschaft. Da meldet sich aber keiner, weil die eh nichts ändern können. Und wenn dann rauskommt, dass du irgendwas gesagt hast, dann bist du deinen Job auch los. So. Und das war damals schon bei Harvey Weinstein so, dass der machen konnte, was er wollte, weil er das Geld und das Sagen hatte. Und das ist jetzt natürlich in einem anderen Maße, aber bei Til Schweiger in Deutschland auch so, dass man als kleinere Nummer, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, Ton oder Kabel oder was weiß ich, irgendwas machst, dann hast du ja gar keine Chance, da irgendwas gegen zu sagen. Dann bist du dem ausgeliefert.
Ja, du musst das machen, weil sonst hast du keine Arbeit mehr. Ne, viele sind ja auch als Freelancer dann da, die werden einfach gebucht. So, ne, ich bin ja auch quasi selbstständig, zwar jetzt nicht in dem Bereich, aber ne, ich mache ja auch Medienproduktion. Und wenn ich überlege, okay, wenn ich nicht kusche, kriege ich keinen Job mehr und muss dann irgendwie mir einen neuen Job suchen, umschulen oder sitze dann hier und bin arbeitslos oder so. Natürlich kriegt man den dann in den Arsch und hält sein Maul. Und scheinbar waren die Vorfälle noch so, dass man sagen kann, ach, das war ja, der Till ist ja so, ne, das ist ja so einer. Also, ja, ich weiß es nicht. Ja. Ich hoffe, dass dieser Impact jetzt einfach, der war in Hollywood ja jetzt schon da, jetzt ist er in Deutschland angekommen, dass es einfach hilft. Ja, es gibt so viele tolle Filmemacher, die bessere Sachen produzieren, die vielleicht auch familiärer oder einfach freundlicher am Set sind oder wie auch immer. Es gibt ja so viele Punkte, die man hätte besser machen können.
Ja.
Und vielleicht kriegen die dann mal die Förderung von der Filmförderung.
Ja, überleg mal, mit zwei Millionen, wie viel man da in Deutschland einen Film hätte machen können.
Ja, und gefühlt bei jedem Film hat er die Filmförderung. Also der muss ja nur schnippen und dann kriegt er da auf sein Konto dann, oder nicht auf sein Konto, aber ne, kriegt er da seine Förderung, legt da noch ein bisschen was selber drauf und vervielfacht das einfach, weil die Leute wirklich ins Kino rennen für einen Til Schweiger-Film.
Richtig.
Also es ist, naja, wie auch immer. Das dazu, das war jetzt die Beerdigung vom Schweiger der Woche. Ich mochte das Format immer sehr gerne, weil Til Schweiger schon jemand ist, dann konnte man schon sehr gut drüber lachen. Aber wir werden einfach zur passenden Stelle den passenden Gag parat haben. Immer im Hinterkopf, dass Till einfach ein sehr unangenehmer Mensch ist. Und ich bin froh, dass ich ihn niemals kennenlernen durfte.
Ich bin mal gespannt, ob dieser andere Film jetzt noch kommt oder ob sich da tatsächlich mal was bewegt. Also ich glaube, der NDR oder so produziert ja auch Tatorte mit ihm. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen hinten angestellt. Und die wollten jetzt wohl die vergangenen Drehs untersuchen. Finde ich schon mal ganz gut. Und
Ja,
vielleicht.
Ich würde auch gerne, dass Konstantin-Film da jetzt mal nicht sich so schützend vor sein Zugpferd stellt. Weil ich meine, klar, das ist natürlich für so eine Produktionsfirma schwierig, an so einem Markt mitzuhalten, wenn du sagst, okay, der uns am meisten Geld einbringt, den schmeißen wir jetzt raus. Verstehe ich.
Ja, ja.
Aber ganz ehrlich, dann guckt euch um. Es gibt, also hier zum Beispiel, ist jetzt beschissen in dem im Zuge einmal zu sagen, aber ich habe doch vor ein paar Folgen über den Kurzfilm gesprochen von Walküren, heißt er. Die haben jetzt in Amerika mehrere Preise abgeräumt.
Oh, krass.
Ja, und es gibt mit Sicherheit noch zig andere Produzenten, Regisseure, kreative Menschen in Deutschland, die das Zeug dazu haben, großartige Filme zu produzieren. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass Til Schweiger das Beste ist, was wir zu bieten haben, ganz ehrlich. Also
Ich hoffe mir einfach, dass das von allen Seiten vernünftig aufgearbeitet wird, dass Konstantin sagt, okay, ja, das war jetzt dumm von uns, das lassen wir besser, dass Till vielleicht irgendwie in eine Klinik geht, gesund wieder rauskommt und sich dann einfach mal vielleicht zurückzieht, zur Ruhe setzt. Ich meine, er hat genug Kohle, der braucht das alles nicht machen.
Ja.
Und dass dann auch mal neue Leute die Chance haben, was Vernünftiges im Kino zu machen.
Ich wünsche ihm das auch. Ich wünsche ihm auch, dass er gesund wird, weil Alkoholsucht ist keine lustige Sache. Ne? Natürlich kann man sich drüber lustig machen, wenn jemand auf Instagram sich ein paar Flaschen Wein reinkippt und dann am Rumlallen ist. Okay, aber wenn das wirklich eine Krankheit. Und das wünsche ich niemandem. Also das ist einfach keine lustige Sache mehr. Und ich wünsche ihm, dass er nicht mehr so viel Erfolg hat, aber dafür, dass er gesund wird. Ja. So, das kann man mal als Abschluss sagen. Und das andere vielleicht das Zepter übernehmen können.
Das war auch ein bisschen schade, weil in dem Artikel stand auch, dass die Leute gesagt haben, so, ja, der war auch mal früher sympathisch und witzig und so, bis der Alkohol ihn halt verändert hat. Ne? Aber der war auch mal ein ganz netter, vernünftiger Mensch. So, und das ist eigentlich
kann ich mir
auch,
vorstellen, ne?
auch traurig, dass dich das so verändert. Also wirst ja auch leider oft nicht so alt damit. Also alles Gute, ne? Komm klar und dann ist er wieder gut.
Ja. Und sei kein Arschloch, wenn du das hörst. Sei einfach kein Arschloch.
Ja, gut, das dazu.
Grundlegende gute Idee.
Ja, dann generell für alle
sei
eigentlich.
Kein Arschloch, so viel dazu.
Ja.
Ja, aber hör mal, du hast doch bestimmt irgendwas Schönes geguckt die Woche, oder?
Ja, komm, wir leiten jetzt mal hier über, das bringt ja jetzt sonst nichts. Nee. Ich habe mir aber was wunderbar Gutes angeguckt, was du dir nicht ansehen wolltest, aber wo ich kurz drüber reden wollte, nämlich den Dune-Trailer zum zweiten Teil.
Ja.
Der ist jetzt nämlich rausgekommen, es war ja irgendwie so eine Messeveranstaltung, keine Ahnung. Und im Zuge dessen wurde dann auch der Dune 2 Trailer veröffentlicht. Wir waren ja beide große Fans vom ersten Teil.
Ja.
Und ich habe mir den zweiten, also den Trailer jetzt angeguckt. Und ich muss sagen, ich habe echt richtig, richtig Bock auf den Film. Also der Trailer, ohne jetzt für dich zu spoilern, sieht echt wirklich richtig gut aus. Und ich dachte erst, ich wäre so ein bisschen raus aus dieser Welt. Aber vielleicht muss ich mir den ersten auch noch mal angucken, weil das ja auch alles sehr viel Input war. Ne, das waren Völker und die und welche Figur war noch mal wo wichtig. Aber das sieht schon alles sehr, sehr geil aus. Und es sieht so ein bisschen nach richtig zeitgemäßer, guter Science-Fiction aus. Also was Star Wars wirkt ja immer so ein bisschen verspielt und vielleicht auch ein bisschen kindlich und so 80er Jahre. Und das ist mal Science Fiction so für sowas, wenn Star Wars Yu-Gi-Oh! Ist Dune Magic. So, weißt du? So fühlt sich das an.
Okay. ist Dune einfach Poker. Okay.
Ja, genau. Ja, es sieht halt einfach wirklich geil aus. Und es gab auch eine wohl offensichtlich sehr ikonische Szene, die im Trailer dann auch sehr ausführlich gezeigt wurde. Und allein das sieht schon sehr vielversprechend aus.
Ja, also für meinen Tag, um kurz zu erklären, warum du sagtest das jetzt so, aber du wolltest den Trailer nicht gucken. Es ist nicht so, dass ich mich nicht auf den Film freue. Ganz im Gegenteil, ich will mich einfach nicht spoilern lassen. Ich will eigentlich, es wird wahrscheinlich eh dazu kommen, dass ich den aus Versehen im Kino sehen werde. Aber ich will ihn eigentlich nicht sehen, um unvoreingenommen ranzugehen und keine Bilder vorher zu sehen, etc. Man kennt das.
Ja.
Und ich sag mal so, ich für meinen Teil, du sagtest gerade, du bist du bist irgendwie raus aus dem Universum. Ich für meinen Teil, ich bin noch nicht drin. Mhm. Ich fand den ersten Teil sehr gut, aber aus meiner Sicht war es eine Einleitung.
Ja, ja, und auf jeden Fall.
In dem Moment, wo es losging, war ein Cut und Ende. Und ich finde, der zweite Teil, der wird jetzt zeigen, setzt sich das durch oder ist es einfach nur ein Zufall gewesen, dass der erste Teil so reingeballert hat? Weil visuell brauchen wir nicht drüber reden, wird der großartig, auch der zweite Teil wahrscheinlich. Also wahrscheinlich das, was James Cameron bei Avatar versprochen hat, werden wir jetzt bei Dune dann
kriegen. Das sieht wirklich so aus. Es sieht wirklich so aus wie Avatar in gut.
Yay! Vielleicht mal eine gute Story mit drin. Deswegen, also ich würde es echt feiern, wenn wir mal wieder ein Science-Fiction-Franchise bekommen, was auf längere Sicht, also muss jetzt nicht jedes Jahr ein Film kommen,
ne,
für die nächsten 10 Jahre mal so 5 Filme oder whatever, dass man da ein bisschen mitfiebern kann und gerade optisch, also da selbst optisch, da können sie den Ton ausmachen. Ich glaube, dann würde ich mir den Film auch komplett reinziehen, die 3 Stunden im Kino. Ich bin gespannt auf jeden Fall.
Also ich würde dir widersprechen, bitte nicht 10 Jahre lang Filme dafür. Ich hoffe einfach, dass das so die Trilogie oder die Sci-Fi-Trilogie unserer Zeit wird.
Oder so.
Ne, also was irgendwie mal Star Wars, die alten Filme oder Herr der Ringe oder sowas war, das kann jetzt gerne Dune werden, aber dann bitte nicht dann nach dem dritten merken, ja okay, die Geschichte, die wir erzählen wollten, ist eigentlich abgeschlossen. Jetzt können wir noch mal eine Fernsehserie auf HBO machen und dann gibt's noch mal einen Spin-off dazu. Nee, bitte nicht.
Nee, ich meinte das eher so, ich vermisse gerade so die Sachen, wo man drauf hinfiebert, weißt du? Damals so Star Wars, Harry Potter, da hast du gesagt, okay, ich habe den Film jetzt gesehen, 2-3 Jahre, dann kommt der nächste Teil. Das meine ich. So, dass man sagt, okay, boah, geil, endlich ist Dune 2 da, so, ne? In die Richtung, bitte fahrt Dinge nicht tot, wie so viel anderes, dann habe ich da auch keine Lust.
Ist der dritte schon abgedreht? Irgendwas haben sie doch oder haben sie den ersten und zweiten zusammengedreht? Irgendwas
das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da bin ich total raus. Also ich halte mich, wie gesagt, alles, was Dune angeht, will ich ungespoilert. Ich scroll weiter, wenn ich sowas sehe.
Ja, okay.
Da möchte ich einfach tatsächlich auch, ist eigentlich dämlich, weil wir genau über solche Sachen reden. Aber da will ich überraschen lassen.
Geil. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich wollte gerade noch mal gucken, wie viel der erste eingespielt hatte.
Genug.
402 Millionen. Gar nicht so viel, wie ich gedacht hatte.
Oh, das ist echt nicht viel.
Also eigentlich hätte ich gedacht, es wird so ein Milliardending. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht
muss vielleicht Till Schweiger noch mal mit einem Glas Wein, mit einem roten Stift über das Skript gehen nachts.
Aber ich meine, also alle großen Milliardenfilme sind ja irgendwie Franchise-Sachen oder Fortsetzungen. Ja. Und vielleicht braucht es jetzt erstmal diesen ersten Teil, um die Leute so anzulocken, weil der war ja auch einer, der nicht abgebaut hat in den Zuschauerzahlen. Also der ist in den zweiten und dritten Wochen ja eher noch stärker geworden, wo andere komplett abfallen. Also vielleicht.
Das ist auch so eine Überraschung. Ey, Dune hätte ich auch nie gedacht, dass das so. Das war ja auf einmal da, ne? Also der Originalfilm, der ist ja wirklich nicht gut, finde ich jetzt persönlich. Ja,
ich habe den nie gesehen, aber.
Den hatte ich vorher geguckt, bevor ich in den anderen gegangen bin, um so ein bisschen zu wissen, worum geht's überhaupt in diesem Universum, weil ich davor noch nie was davor gehört hatte. Aber der erste Teil. Das war schon nett.
Ja, ich war auch sehr, sehr überrascht. Ich hatte auch nicht so viel erwartet und mich richtig bekommen.
Ja.
Geil. Nee, das ganz kurz, aber ich habe mir noch was anderes angeguckt, nämlich habe ich mal wieder was nachgeholt, was ja so ein bisschen Common Sense Filmwissen ist, weil wir ja auch gemerkt haben, scheiße, bei diesen Spielen kennst du alle Filme,
verkackt. Das hat dich echt geprägt, ne? Das hat dich echt gefuchst jetzt.
Ja, das beschäftigt mich ja schon lange, dass ich mich ja gerne mit Filmen auseinandersetze, aber einfach noch nicht alle Filme auf der ganzen Welt gesehen habe.
Ja, ich fühle das, ja, ich verstehe das. Ne?
Und ich habe mir jetzt mal endlich The Breakfast Club angeguckt.
Ah, ein Klassiker, schön, ja.
Genau. Auch nie gesehen gehabt, oder heißt der nur Breakfast Club?
Der Breakfast Club, ja.
The Breakfast Club, okay, ja. Genau. Aus 1965, genau, über eine Gruppe Teenager, die.
Warte, 1965?
85, Entschuldigung.
Ja. Ach so, boah, ich dachte, ist das ein Remake gewesen in den 80ern? Okay, nee, gut.
85.
Okay, 85.
oder wie er im Deutschen heißt, der Frühstücksclub.
Über eine Gruppe. Wurde der echt so übersetzt? Ja. Oh nee. Also, dass sie das im Film sagen am Ende auf Deutsch, das weiß ich noch. Aber ich dachte, der weiß ja, okay, wow. Yeah.
Ja, genau.
Uff.
Also, eine Gruppe Highschool-Teenager müssen irgendwie am Wochenende zum Nachsitzen in der Schule und ganz, ganz unterschiedliche Charaktere sitzen dann alle in einem Raum über Stunden hinweg und ja, nähern sich dann irgendwie so an. Und ja, auch sehr kultiger Film geworden, wegen dem Soundtrack ja. und den einzelnen Charakteren. Also das irgendwie so den Sportfreak und den Nerd und das hübsche Mädchen und den Außenseiter und so. Und ich muss sagen, mich hat er nicht so ganz bekommen. Also ja. ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, weil ich auch, ich glaube, das ist halt immer dieses Problem bei so Kultfilmen. Ne, weil ich dachte, okay, der kriegt ja. mich jetzt richtig.
Ja, 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 ja.
Ich muss sagen, eine sehr tragende Rolle ist ja dieser Außenseiter. Ich weiß gar nicht, John Bender heißt der im Film, die Rolle. Ich fand ihn in weiten Teilen sehr nervig. Ich fand ihn sehr anstrengend. Der war auch sehr destruktiv die ganze Zeit. Der ging den anderen Charakteren lange Zeit richtig auf den Sack. Und das hat mich auch total genervt, sodass ich dann irgendwie auch überhaupt nicht damit sympathisiert habe. Kann natürlich sein, dass andere den super cool finden. Ich fand ihn echt hauptsächlich ätzend. Es gab dann irgendwann den Punkt, wo sich diese Figuren angenähert haben, weil die ja gar keine andere Möglichkeit haben, weil die ja alle da zusammen irgendwie festsaßen und nicht wegkamen. Und da, fand ich, wurde der Film halt richtig stark. Also diese Offenlegung der Gefühle, weil jeder halt so sein Päckchen zu tragen genau. hat. Ne? Also jeder kommt aus einem anderen Background, versucht das vielleicht auch irgendwie zu kaschieren, mit was für Kämpfe er irgendwie so im Alltag austragen muss und so, wovon er den anderen gar nicht erzählt. Und dann diese Menschen, die sich eigentlich überhaupt nicht mögen, öffnen sich dann so gegenseitig und ja, werden dann auch emotional. Das fand ich sehr stark. Das war mir aber zu wenig. Irgendwie kam das relativ spät und auch nicht so in so einem kompletten Tiefgang. Also, wo es tief wurde, fand ich es richtig gut. Aber das war mir dann einfach nicht so viel, wie ich es mir erwartet hatte. Aber alles in allem fand ich ihn trotzdem cool. Ich fand die Musik cool, ich fand die Inszenierung cool. Und auch das Konzept. Aber ich hätte mir noch so ein bisschen mehr Herzschmerz erhofft.
Ja, ja, ja. Also es ist halt immer eine Bürde für einen Film, wenn er als Klassiker abgestempelt wird, weil du automatisch mehr erwartest.
Ja.
Was halt meiner Meinung nach dieselbe Bürde trägt halt auch Ferris macht Blau zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich finde, Ferris macht Blau und Breakfast Club, die haben so denselben Vibe. Die haben so in den 80ern, glaube ich, sehr zumindest die amerikanische Jugend geprägt. Das war so ein Film, der für die Jugend produziert wurde, mit zwei Hauptdarstellern, die ja, rebellieren, ne, so Rebellen, was für die 80er halt so ja. als Rebellen durchging, sage ich jetzt einfach mal. Wenn du mit den heutigen Rebellen vergleichst, dann denkst du ja auch, uff, heute wollen sie alle Rapper werden oder was auch immer, aber früher war es halt so. Und ja, ich verstehe, was du meinst. Der wirkt heute mal ein bisschen cheesy zwischendurch, aber trotzdem kann man sich den auch ganz gut angucken, ne? Also es ist ein überdurchschnittlich guter Film noch, nicht ja. so ganz so geil gealtert, kann ich auf jeden Fall und so unterschreiben. Aber muss er auch gar nicht. Ich glaube, das ist so ein Film, den man, glaube ich, geil findet, wenn man den als Jugendlicher in der Zeit damals gesehen ja. hat. Ich glaube, dann guckst du den oft noch gerne noch mal an, weil der auch alleine vom Soundtrack, ne, Simple Minds, einfach geil, dass du da im Prinzip auch von der Musik her und so weiter einfach so Flashbacks in die damalige Zeit kriegst, ne? Ich glaube, das ist so der Kern des Ganzen und nicht halt so das Filmische oder die Dialoge als solches. Ich glaube, das ist eher zweitrangig bei dem Film.
Ja, ich glaube, das war so ein Film, der damals auch so Kult wurde, weil der das erste Mal so ein bisschen gezeigt hat, wie Teenager wirklich denken und sich fühlen und nicht nur
ja, ja.
wie Erwachsene denken, wie Teenager denken.
Genau.
Und das war ja sehr viel Innenansicht von diesen Personen. Also die Erwachsenen waren ja wirklich ganz, ganz Beiwerk.
Ja.
Und ja, ich hätte mir, wie gesagt, so ein bisschen mehr Hintergrund zu den jeweiligen Geschichten und emotionalen Problemen erhofft. Ich habe dem trotzdem eine 7 gegeben.
Ja.
Fand ich auf jeden
da
Fall.
Da gehe ich mit. Solide. Da gehe ich mit. Ich glaube, 6 oder 7 hatte ich ihm auch gegeben damals. Ja.
Aber endlich mal gesehen, kann ich abhaken auf meiner Liste.
Ja, muss man, ist ein Film, sollte man gesehen haben.
Ja, ne?
Also, ne, ist Popkultur, ist Filmgeschichte. Den kann man sich auf jeden Fall mal an einem regnerischen Sonntag, wenn man mal auf der Couch liegt, kann man sich den mal geben.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das einer ist, der so in ein paar Jahren mal geremaked wird. Dann mit moderneren Charakteren, mit moderneren Soundtracks vielleicht.
Der bietet sich wirklich an, dass er geremaked wird, wirklich.
Ja, also, und ja, wirklich
ob dieser. Ob das sein muss, sei mal dahingestellt, aber ja.
Ja, und macht den einen bitte nicht so ganz nervig, ey. Und das fand ich auch ein bisschen scheiße. Also, ich fand den wirklich ätzend. Und die anderen Figuren fanden den auch ätzend. Und am Ende kriegt er trotzdem das Mädchen. Weißt
ja,
du?
Ja, ja.
Und
ja.
dann, also die Auflösung habe ich dann auch wieder nicht verstanden, warum das denn jetzt doch passiert ist.
Ja, gut, das ist eine andere Geschichte.
Mann, ja. Naja. Ja, ja, das dazu. Was hast du denn geguckt?
Ja, ich dachte mir fast. Ja, ich um einfach der Zeit hier nochmal, ne, also Til Schweiger hat ja schon heute einen ziemlich großen Teil unserer Zeit gekriegt. Eine Sache möchte ich aber trotzdem gerade besprechen, wo ich wirklich, also ich bin krass enttäuscht. Ich bin wirklich krass enttäuscht. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da möchte ich das ist wieder, ne, ich fange ja mal an mit einer Einleitung. Sketch History. Hast du Sketch History gesehen?
Nee.
Sketch History, deutsche Produktion, super großartig. Also im Geiste so ein bisschen der Nachfolger von Switch Reloaded gewesen, leider schon wieder abgesetzt nach 3 Staffeln, wo im Prinzip ein unfassbar großartiger Cast, Max Giermann, Bastian Pastewka, quasi Teile von dem Cast von Pastewka, Teile von dem Cast von Lady Kracher etc. Super tolle Schauspieler mit dabei. Und die haben im Prinzip Sketche durch die Zeitgeschichte gemacht. Die haben dann Charaktere aus der Zeitgeschichte genommen und sich immer die Frage gestellt, was wäre, wenn? So, was wäre, wenn, keine Ahnung, ne? Also, keine, ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, egal. Da gibt halt auch super viele Szenen, wo dann im Prinzip Klaus Kinski Julius Caesar ist oder Klaus Kinski super großartig, finde ich, die Szene, wo diese Geschichte mit Fitzcarraldo, kennst du ja diese Behind-the-Scenes-Aufnahmen, wo Klaus Kinski den Regisseur so zur Sau macht,
ja, ja.
Und so anscheißt. Und in Sketch History gibt's das auch noch mal, wo dann Behind-the-Scenes gezeigt wird, wo gezeigt wird, dass es alles gestellt war und man Klaus Kinski den Text gegeben hat und so eine Geschichten. Also, dass Klaus Kinski eigentlich total lieb war und so eine Geschichten.
Aber es geht sonst eigentlich sehr viel um so historische Figuren, also Kleopatra, Napoleon und sowas.
Genau,
ne?
genau. Also, es sind eigentlich immer sehr historische Sachen und super witzig geschrieben. Also, habe ich sehr, sehr gefeiert. Finde ich auch sehr, sehr schade, dass die aufgehört haben. Warum rede ich da jetzt drüber? Es gibt, es kam letztes Jahr der Film Die Geschichte der Menschheit, in Klammern leicht gekürzt, wo, ich sag mal, es so ein bisschen vermarktet wurde, als wäre es der Sketch-History-Film im Prinzip.
Mhm.
Auch wieder mit Max Giermann beworben und auch da, ne, ging es dann darum, dass halt die Geschichte der Menschheit einmal von Anfang bis Ende mit so witzigen Sketchen als Episodenfilm quasi rausgebracht wurde. Und da dachte ich schon so, okay, warum nicht? Nimmst du den Cast von Sketch History, nimmst die Autoren von Sketch History, machst dann einen Langspielfilm raus, perfekt. So, darauf habe ich mich jetzt gefreut. Bekommen habe ich ein Drittel von dem Cast von Sketch History. Max Giermann ist in einer einzigen Szene dabei. Du hast einen Christoph Maria Herbst, der völlig verbrannt war, weil alles, was er sagt, unfassbar unlustig ist. Und der komplette Film ist so, ich habe nicht einmal lachen müssen.
Oh nein.
Ich habe nicht einmal, es ist so cringe die ganze Zeit. Und ich sag mal, die Prämisse ist, also es gibt eine Prämisse, die am Ende erst rauskommt, weil in dem Film geht's im Prinzip darum, dass es wurde um außerirdisches Leben quasi über die Menschheit zu informieren, wurde ein Film gedreht, der ins Weltall geschossen wurde.
Mhm.
So. Und ich löse die Prämisse vom Ende jetzt mal auf, weil der Film ist echt scheiße, den könnt ihr euch wirklich sparen. Am Ende kommt halt raus, alle Darsteller, die in dem Film zu sehen waren, sind quasi im Bürokomplex von, ich weiß nicht, der NASA oder sowas gewesen. Und die haben einfach aus Spaß für die Firmenfeier diesen Film gefaked, ja. Und haben dann im Prinzip die Szenen so getan, als hätten sie quasi die Geschichte der Menschheit nacherzählt. Und dann halt totalen Blödsinn gemacht die ganze Zeit. Es wäre so ein blödes TikTok von irgendwelchen Mit-40ern, die im Büro arbeiten zusammen.
Mhm.
Und die haben dann am Ende aus Versehen die CDs getauscht und dann kommen die Aliens und machen die Erde platt.
Ja, witzig.
Das ist im Prinzip die Prämisse. Wenn die Prämisse von vornherein klar gewesen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen lustiger geworden. So hast du jetzt halt gedacht, okay, die Gags sind absichtlich, also ist ganz, ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Und wirklich, also völlig verbrannt. Man hätte so einen geilen Scheiß daraus machen können, aus meiner Sicht. Und ich hoffe einfach inständig, dass das Potenzial von Sketch History gesehen wird, aus meiner Sicht. Und vielleicht holt sich zum Beispiel Prime Video das Ding ran.
Ja.
Weil die sind ja jetzt eh gerade dabei, mit Comedy noch mal aufzustocken. Ne? Bastian Pastewka, Ankel Engelke kriegen eine eigene Sendung. Wenn die Sketch History wiederbeleben würden, ich wäre so dankbar mit dem alten Cast, mit den alten Autoren, weil es ist wirklich, wäre wirklich schön. Ja.
Vielleicht aber also paar neuere Leute da noch mal rein, weil bei Die Geschichte der Menschheit hat's ja offensichtlich nicht so gut geklappt mit den Witzeschreibern.
Ja.
Ich sehe gerade 4,5 hat er auf IMDb, das ist und die bewerten eigentlich immer großzügig. ja, schade. Aber, ja,
super schade.
Ja. Vielleicht erbarmt sich irgendwer ja nochmal. Wäre jetzt geldfrei bei der Filmförderung.
Ich weiß gar nicht, was du meinst, was für ein Geld von der Filmförderung jetzt frei ist.
Ich hatte übrigens gelesen, dass LOL, die vierte Staffel, das erfolgreichste deutsche Format bei Amazon Prime war jetzt.
Ja.
Finde ich auch krass.
Ja, das auch gerade, weil es auf TikTok so durchgestartet ist, ne? Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute von der Serie noch nie was gehört haben oder gesagt haben, gucke ich mir nicht an. Und dann kam halt diese ganze Geschichte, also alleine Schu-Schu-Schu-Scha-Scha-Scha ist ja so durchgestartet auf TikTok.
Ja, das habe ich aber auch nicht. Also das waren jetzt auch die Sachen, die mich nicht so.
Wieso, Timon, Alter? Auch das ist genau, ich habe mich bekackt vor Lachen. Das ist unfassbar, wie du das nicht lustig findest.
Martina Hill, wie heißt das? Kickball Change. Fand ich auch gar nicht witzig, leider, ey.
Ja, und das hatten wir ja schon. So diese Humorfacetten, die die Serie einfach mitbringt, ist verdammt großartig. Übrigens, dazu ein kleiner Funfact: Die französische Version von LOL, die haben jetzt vor, in der nächsten Staffel Horroraspekte mit reinzubringen, dass du auch rausfliegst, wenn du erschreckt wirst. Ja, die sind auf die Idee gekommen, da ist irgendwie beim Dreh das Licht ausgefallen, ja, irgendwie da ist ein Stromausfall gewesen, einmal, aus Versehen, und alle haben total so einen Schrecken gekriegt und da dachten sich die Produzenten, ey, wäre doch witzig, wenn die nicht nur nicht lachen dürfen, sondern sich auch nicht erschrecken dürfen und jetzt wollen die da Horrorelemente mit reinbauen, wo dann noch die, also da bin ich jetzt aber gespannt, das könnte absolut in die Hose gehen, weil das, glaube ich, ein bisschen zu viel wäre am Ende.
Ach, scheiße. Aber,
naja, mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Staffeln auf Deutsch.
Ja, aber bitte weniger hier der sprechende Hamster und sowas. Das haben wir doch auch nicht.
Ja, das kann man sich wirklich sparen. Ich hätte mir lieber Rick Avania noch mal gewünscht mit seinen die Sachen im Kühl, wo er da im Kühlschrank saß mit den Handpuppen und so. Nee, das fand ich.
Es tut mir leid.
Das fand ich besser als den Hamster. Da war jetzt auch nicht so brüllend komisch, aber es war so liebenswert witzig.
Das sind aber auch Gags so. Die wären lustig, wenn du einmal schmunzelst, so. Aber die werden aber so totgeritten.
Wo würdest du dich kaputt lachen? Wo hast du dich kaputt gelacht? Das interessiert mich jetzt mal.
Ich finde immer lustig, wenn irgendwer einfach improvisiert random Scheiße macht. Sei es Teddy, sei es Kurt Krömer oder sonst wer.
Ja.
Die einfach rumlaufen und Chaos stiften und selber nicht wissen, was sie im nächsten Satz sagen. Weil das so random ist. Und also wie gesagt, manche Gags funktionieren auch einfach nicht. Ist ja okay, aber die da bitte nicht tausendmal totreiten. Und ich habe es auf Reddit jetzt gelesen, dass endlich auch Leute das Gleiche fühlen wie ich, dass, wenn man drauf achtet, Buddy Herbig jedes Mal, wenn einer gelacht hat, diese Handbewegung für den Videobeweis macht.
Ja.
Und es triggert einen wirklich, weil er immer den gleichen Joke bringt. Das machst
du seit der ersten Staffel.
Immer. Ja, das ist und du kannst nicht mehr weggucken, seitdem du das weißt.
Nee, das ging mir in der ersten Staffel schon auf den Sack. Also, ich mag Bully ja super gerne, ne, aber manche Sachen denke ich mir auch so, das kannst du doch besser.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der gezwungen wird, diese Handbewegung zu machen oder ob er das selber witzig findet. Ich würde mich gerne mal mit ihm drüber unterhalten, ehrlich gesagt.
Und auch diese Schnittbilder, wo einer immer nur so lacht, weiß nicht, seh ich auch nicht, weil das wirkt immer wirklich wie so Stock-Footage, was du vorher aufgenommen hast und dann einfach reinpackst.
Man hat jetzt in der jetzigen Staffel sogar teilweise gesehen, dass Dinge nachgedreht wurden.
Ja.
Wo Bully dann irgendwas in die Kamera sagt, auf irgendeine Reaktion für irgendwas. Ich verstehe das.
Und
so manche Sachen, schwierig.
Irgendwer hat auf Reddit auch geschrieben, diese Interviews stören ihn auch und haben auch viele zugestimmt. Also dieses, keine Ahnung, Max Gilmer muss fast lachen und dann Schnitt sitzt er auf diesem Stuhl. Ja, da musste ich fast lachen. So, lass doch einfach laufen. Warum muss das denn so?
Naja, also aus reiner dramaturgischer Sicht verstehe ich das und finde es gut, aber es wird zu viel.
Ja.
Ich glaube, das ist der Punkt. Also diese Interviews mit reinzunehmen zwischendurch finde ich schon gut, weil dann von außen noch mal, sonst hast du halt super viele Jump Cuts, was echt störend ist, glaube ich. Weil du hast ja diese, ich glaube, 6 Stunden sind das ja, die dann auf 6 Folgen 45 Minuten komprimiert oder 30 Minuten komprimiert sind. Und wenn du halt nicht diese Übergänge hast von Interview zurück in den Raum, Interview zurück in den Raum, dann hast du, glaube ich, unfassbar viele Jump Cuts, die das Ganze nicht so geil machen.
Nee, ich glaube, das ist aber gar nicht schlimm.
Recht, also langsam wird's schwierig, ja.
Bei Joko und Klaas aushalten nicht lachen, da hast du auch keine reingeschnittenen Sachen. Da ist ein Sketch, dann ist vorbei und dann ziehen die sich um, bereiten was vor hinter ihrem Vorhang und dann geht er wieder auf und weiter geht's. Und ich glaube, das funktioniert.
Aber das ist, glaube ich, auch nicht so viel weggeschnitten wie bei LOL. Und wenn du jetzt mal an, denk mal an Duell um die Welt. Da sind auch diese, da sitzen die auch im Interview.
Aber da haben die halt auch was zu sagen, weißt du? Da sind die Einschnitte auch irgendwie inhaltlich sinnvoll und nicht so, haha, der Bulli.
Ja, ich verstehe das. Grundlegend ist es aber auch wieder ein Format, was eingekauft wurde, ne? Also dann dürfen die auch nur im gewissen Maße sich da kreativ wieder ändern. Ich glaube, das kommt aus Japan oder aus Korea wieder, das Ding.
Aber in Japan sind die alle nackt und haben Frösche auf dem Kopf kleben oder sowas. Einfach nur damit.
Was?
Japan hat das.
Hast du das jetzt ausgedacht oder stimmt?
Nein, das haben wir ausgedacht.
Ja, ich würde denen alles zutrauen, so ist es
ja,
nicht.
Ja, eben, also. Eben. Da gibt's ja so weirde Spielshows. Vielleicht einfach solche Shows mal einkaufen und dann mit irgendwelchen deutschen Promis belegen.
Ja, ich bin gespannt. Mit Kristall und
Nee, komm. Keine Ahnung. Nee, dann kündige ich Prime, bitte nicht. Du brauchst,
dann kündige ich Prime.
Brauchst mehr Leute, die Situationskomik machen können.
Ja, ja, ja.
Ja.
Deswegen, aber ich bin gespannt.
Wir haben schon viel zu viel über LOL geredet, glaube ich, in diesem Podcast.
Ja, wir verlieren uns heute sehr, aber ich mag es auch irgendwie. Ich finde unsere Gespräche heute sehr schön, auch wenn sie sehr ausschweifend sind. Aber kommen wir doch mal Schweiger der Woche zu einem anderen Thema, was ähnlich ist. Denn ich weiß, wir lieben alle die großartigen Filme von Til Schweiger. Aber wir müssen noch mal, wir wollen mal gucken, was ihr so sagt zu zum heutigen,
42er der Woche. Woche.
Woche.
Woche.
Ja.
Ja, denn wir haben euch letzte Woche gefragt, bei welchem Schauspieler oder bei welcher Schauspielerin könnt ihr jeden Film genießen, egal wie scheiße er auch ist. Also, wo sagt er, okay, da schalte ich ein und ich weiß, der Film wird kacke, aber scheiß drauf, die Zeit nehme ich mir. Und da habt ihr natürlich wieder wunderbare Sachen geschrieben, aber erstmal möchte ich dich mal zu Wort kommen lassen, denn ich bin mal gespannt, was du, hast du so jemanden oder eine?
Ich fand die Frage erstmal schwierig, weil ich kaum Schauspieler habe, wo ich alle Filme gesehen habe, wirklich.
Ja.
Na? Aber ich weiß nicht, ob es wirklich zählt, weil die Filme auch meistens gut sind, aber ich glaube, ich finde jeden Film mit Leonardo DiCaprio gut. Ich mag den
auch Titanic? Und Romeo und Julia?
Ah, Romeo und Julia habe ich nur in Teilen geguckt. Titanic fand ich gar nicht, also ich fand ihn jetzt nicht geil, aber ich habe ihn mir da gerne angeguckt. Also okay, ich glaube wirklich,
darum geht's ja auch.
Leonardo, unser Leo, kann ich mir in jeder Rolle irgendwie anguccken. Der hat auch eine sehr gute Auswahl, finde ich. Also ich hatte letztens auch mal gelesen, was der alles abgelehnt hat, wo er gecastet wurde und wo er gesagt hat, nee, möchte ich nicht. Also auch ganz viel Superheldenkram natürlich und sowas. Ja. Aber in jedem Film liefert er ab und bin ich irgendwie vom Schauspiel auch begeistert. Das heißt natürlich Wolf of Wall Street, Inception, Blood Diamond, wo hat er noch mitgespielt?
Django hat da noch mitgespielt.
Selbst, ne? Wie heißt denn das hier? Den, wo er den behinderten Jungen spielt, wo er so, so gut gespielt hat. Mit Johnny
den
Depp.
Den hast du nur gesehen.
Genau.
Oder? Ja, da hast du vor ein paar Folgen drüber geredet, ne? Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt.
Warte, jetzt muss ich gucken.
Mit What's Poppin, irgendwie sowas, ne? Der hatte doch so einen komischen Namen, What's Poppin, Johnny G oder weiß ich nicht.
Gilbert Grape, genau, irgendwo in Iowa. Gilbert Grape. Ah, Junge, der hat, also hätte ich nicht gewusst, dass das Leonardo DiCaprio ist, der hat einen behinderten Jungen gespielt, hätte ich gedacht, dieser Schauspieler ist wirklich behindert. Der hat ihn so authentisch gespielt.
Ach so, ja, ja.
Ja,
ja, ich habe ihn leider nicht gesehen, da kann ich nichts zu sagen. Ja, aber ich meine, ist ja nicht schlimm. Ich habe einen Schauspieler auf der Liste, wo ich sage, okay, da gucke ich einfach, wenn ich sehe, der spielt da mit, dann gucke ich mir das einfach an und ich weiß, vielleicht wird der Film scheiße, ist mir scheißegal, ist Jack Black. So.
Ja, okay, also, okay, verstehe.
Für mich ist Jack Black, also der hat viel Scheiße, er hat wirklich viel Scheiße gemacht. Was hab ich für Scheißfilme gesehen, Alter? So, wie hieß der Film? Year One, wo gefühlt nur Pipi-Kaka-Humor, wo er in Steinzeitmenschen spielt, mit Michael Cera an seiner Seite. Also wirklich schwierig. Nacho Libre hätte ich auch gewünscht, dass er besser wäre. Oder Schwer verliebt, wo er irgendwie verhext wird und dann eine sehr, sehr korpulente Frau datet, aber er sieht nur dass die innere Schönheit und also es gibt wirklich viele beschissene Filme mit Jack Black, aber er ist auch Teil von Tenacious D, einer meiner Lieblingsbands. Großartiger Film, auch zu der Bands. Der hat übel viele Geheimtipps, wie zum Beispiel Night, ja, falls ihr den noch nicht kennt, kann ich auf jeden Fall empfehlen mit Ben Stiller als zweite Hauptrolle. Sehr, sehr cooler Film oder Abgedreht, wo die quasi in der Videothek alle Videobänder löschen und die selber nachdrehen wieder, damit die Videothek überlebt. High Fidelity ist total geil mit John Cusack dabei. Ich mag die neuen Jumanji-Filme. Also Jack Black ist für mich so ein, funktioniert mittlerweile. Und jetzt auch, ne, Kung Fu Panda oder Bowser synchronisiert, kriegt er auch richtig, richtig geil hin. Deswegen ist das so mein Favorite einfach am Ende.
Der ist auch wirklich talentiert. Also der kann ja auch einfach viel.
Ja, ja, ja. Und ich habe zwar 4 aufgeschrieben, die anderen beiden, die kommen aber gleich noch, würde ich sagen, weil ihr da auch was gesagt habt. Einen möchte ich noch kurz erwähnen. Da habe ich jetzt nicht jeden Film gesehen, das ist eigentlich auch ein bisschen heuchlerisch zu sagen, das wäre das. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch, wie du halt bei Leo, freue ich mich jedes Mal, James Stewart zu sehen. Ne? Der war ja bei Fenster zum Hof, hat er die Hauptrolle gespielt. Ist das Leben nicht schön, hat er die Hauptrolle gespielt. Und ich weiß auch nicht, der spielt so, keine Ahnung, ich guck mir den total gerne an. Das ist irgendwie ist so sympathisch einfach. Ist er ein sehr deutlich älterer Schauspieler, der ja jetzt, glaube ich, ist er schon verstorben, ich weiß es nicht. Aber das wäre mal ein Beispiel aus der früheren Zeit. Aber möchtest du auch noch einen sagen oder sollen wir direkt rein?
Ich schäme mich gerade ein bisschen, dass ich nicht so viele DiCaprio-Filme aus dem Stegreif aufzählen konnte. Also,
ach Quatsch.
Ich fand ihn selbst in J. Edgar gut. Catch Me If You Can mochte ich sehr, 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 sehr gerne. Ich habe so ein paar Filme noch auf der Liste, die ich noch nicht mit ihm gesehen habe. Also Gangs of New York steht bei mir immer noch im Regal oder Aviator. Aber ich glaube, da habe ich auch nichts zu befürchten. Aber
ach Quatsch, brauchst dich auch nicht da verstecken. Also ich meine, man muss jetzt nicht von jedem Schauspieler alle Filme kennen. Ich kenne von Jack Black halt auch nicht alles. Ne? Also es ist, man kann die Schauspieler trotzdem geil finden.
Nee, ich meine aber, mir fallen halt auch immer keine ein. Weißt du, dieses, ja, sag mal, alle Filme von dem und dem und dann weiß ich nicht einen einzigen. Aber wir können mal zu dem kommen, was ihr hier geschrieben habt. Und zwar
genau.
Fand ich sehr, sehr schön den Kommentar. Jetzt habe ich ihn, warte, wo, scheiße, jetzt gerade hatte ich ihn. Hier, Kalle hat geschrieben, ganz klar The Rock. Finde, das war das, was er abliefert, jedes Mal einfach nur Hammer. Nee, Spaß. Ich liebe Jack Gyllenhaal-Filme wie Nightcrawler, Zodiac, Prisoner, Southpaw und End of Watch. Kann ich so oft schauen. Selbst mit dem schwachen Ambulance von Michael Bay finde ich Gyllenhaal sehr gut und er trägt den Film. Liebe Grüße.
Ja, Jake Gyllenhaal ist, auch wenn ich bei ihm so ein bisschen das Gefühl habe, er spielt oft dieselbe Rolle, also spielt oft so, er hat schon so eine eigene Art zu spielen, die sich sehr oft wiederholt, aber ich gucke ihn auch sehr gerne.
Findest du?
Stimmt schon. Ja, also er ist halt jetzt nicht so krass wandelbar, ne? Wenn du jetzt so einen Johnny Depp zum Beispiel nimmst, der gefühlt
Ist jetzt auch ein Extrembeispiel.
Sein komplettes Ich überarbeitet, ne? Ist natürlich was anderes. Oder auch ja Leonardo DiCaprio, wie du schon sagtest, der ist auch sehr wandelbar. Bei Jack Gyllenhaal.
Also ich finde,
er ist halt Jack Gyllenhaal.
Nee. würde ich widersprechen. Also wer auf jeden Fall sich selber spielt, ist Ryan Reynolds.
Ja.
Jake Gyllenhaal sieht so ein bisschen auch so aus, aber zum Beispiel Nightcrawler, Prisoner und Brokeback Mountain waren komplett andere Rollen, fand ich. Also, dass er jedes Mal eine ganz andere Figur gespielt hat. Da würde ich dir widersprechen.
Es ist auch nicht negativ behaftet, finde ich persönlich. Für mich ist es so, es gibt Schauspieler, die freust du dich, dass sie im Film mitspielen und die spielen halt. Man weiß, okay, das ist jetzt Jack Gyllenhaal. Es gibt aber auch Schauspieler, wo du den Film anmachst und voll reingesogen wirst, immersiv eine Rolle hast, wo du dann überhaupt komplett vergisst, dass es ein Schauspieler ist. Ne? Es gibt das und das, was nicht besser oder schlechter ist. Und Jack Gyllenhaal gehört für mich zum Ersteren eher. Aber es ist ja gar keine Kritik. Er ist ein toller Schauspieler und er hat ein paar coole. Er hat auch viel. Weiß ich nicht, was war das? Prince of Persia. Videospielverfilmung fand ich jetzt auch nicht so geil. Ich fand Nightcrawler eigentlich auch nicht so cool, muss ich sagen.
Nein!
Ich war kein Fan von.
Oh, nee, Nightcrawler fand ich richtig cool.
Echt? Der hat mich zu Tode gelangweilt, der Film. Sorry, ey.
Nee, den fand ich echt gut.
Zodiac war cool. Prisoners habe ich immer noch auf der Liste leider. Da bist du ja auch ein Riesenfan von.
Den hast du auch noch nicht gesehen?
Nee, ich habe auch noch, wie gesagt, auch ich habe noch viel auf der Liste stehen, ne? Also von daher.
Ja, wenn er mal richtig reinhitten soll, dann warte, bis du Kinder hast und dann guck ihn noch mal. Dann wirkt er, glaube ich, nochmal extra.
Nee. Eine Sache, die ich auf jeden Fall unterschreiben kann, ist von Mikey Mike 6. Der ist irgendwie jede Folge dabei, habe ich das Gefühl. Aber ich muss ihn jedes Mal mit reinnehmen, weil er hat einfach recht. Mein absoluter Lieblingsactor ist und bleibt Nicolas Cage. So. Ich komme gleich noch zu, was er sonst noch geschrieben hat, weil das ist einer von meiner Liste. Ich habe auch Nicolas Cage aufgeschrieben, weil der Typ. Der hat sich so gemausert, ne? Also die alten Filme, sagen wir mal dahingestellt, die habe ich noch nicht alle gesehen, aber gerade bei den neueren denke ich mir jedes Mal, Alter, der holt da aber auch was raus. Mikey Mike schreibt noch, sei es Mandy, Pick oder auch bei nicht so guten Filmen wie Ghost Rider, ich schaue mir sein passioniertes Overacting immer gerne an. Wenn es dieses Jahr auch einen Hype für mich gibt, dann ist es ihn in der Rolle des Dracula zu sehen. Ja, ich habe auch so Bock auf Renfield, wirklich. Der ist ja jetzt auch demnächst im Kino, bin ich wirklich gespannt. Kleiner Tipp für Marse, wenn er noch nicht gesehen haben sollte. Color Out of Space, ein herrlich quäliger Horrorstreifen, wo Cage perfekt reinpasst. Natürlich habe ich diesen Film gesehen. Er steht als Mediabook hier bei mir, neben Mandy im Regal. Großartig. Von H.P. Lovecraft, inspirierte Geschichte. Kann ich nur empfehlen. Also, Nicolas Cage, Er kommt und ich finde, da wo er ist er gut aufgehoben, in so einem B-Movie-Bereich. Bisschen Overacting, großartig, finde ich super.
Manchmal dauert es ein bisschen. Tony hat geschrieben, fand ich auch sehr schön, Alan Rickman ist einer meiner absoluten Favoriten. Oh, ja. Ich weiß noch, wir haben in der Grundschule mal einen alten Robin Hood-Film gesehen. Er hat es geschafft, dass alle den Sheriff gehasst haben. Dann später kam Harry Potter und stirbt langsam, klar. Aber er hat mir von seiner Art, das Böse zu verkörpern, vor allem in Sweeney Todd gefallen. Das Duett Pretty Woman mit Johnny Depp höre ich bis heute gerne an. Und jedes Mal läuft es mir kalt den Rücken runter.
Ja, Mann. Also Alan Rickman ist fantastisch, muss man einfach sagen, ist so ein lieber Mensch gewesen. Und er hat die bösen Rollen so passioniert gespielt. Das ist einfach großartig. Gerade Sweeney Todd und Harry Potter ist bei mir so hängen geblieben. Ne? Also leider viel zu früh von uns gegangen. Großartiger Schauspieler auf jeden Fall.
Ja. Noch ein sehr junger Schauspieler ist, ich glaube, Fabienne, hat geschrieben, Timothée Chalamet, ganz klar. Ist auch, glaube ich, jemand, der eine richtig lange, gute Karriere haben wird.
Also ich bin gespannt. Bei ihm habe ich ein bisschen Angst, dass er abdriftet. Also in Dune fand ich ihn sehr schön und sehr cool. Also mochte ich sehr gerne. Aber der hat so Potenzial, dass er irgendwie auf die falsche Schiene gerät und findest dann irgendwie du? Ja, irgendwie gibt er mir solche Vibes. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie das ist halt immer so, wenn du junge Schauspieler hast, die im Hype sind, das passiert super schnell. Das haben wir schon zigmal erlebt jetzt in der Geschichte. Und er gibt mir diese Vibes. Vielleicht irre ich mich auch, kann auch sein. Aber ich hoffe, dass es nicht so ist, dass er jetzt durch den Durchbruch, ich meine, er ist ja auch bei der jüngeren Generation sehr hoch angesehen und jetzt auch mit Dune. Ich glaube, da spricht er auch dann doch die Älteren auch noch mal mit an.
Ja, ich glaube, er ist so ein bisschen der neue junge Leo, also DiCaprio. Ich glaube, ich hatte auch mal gelesen, dass die beiden sich auch gut verstehen und eben auch so ein paar Tipps gegeben hat für seine Karriere. Also irgendwie halt dich fern von Koks oder so und nimm keine Superheldenrollen an. Und ich kann mir vorstellen, wenn er nicht abdriftet und wenn er eine gute Rollenauswahl trifft, weil das sehe ich aktuell bei ihm, dann wird er richtig, richtig viel reißen. Weil der macht auch künstlerisch gute Sachen. Nicht nur jemand, der halt so im Popcorn-Kino erfolgreich ist, sondern der hat auch echt stabile Sachen schon gemacht.
Ja, ich bin gespannt. Das ist, weil warum sage ich eigentlich heute so oft, wie ich bin gespannt? Aber ich bin halt einfach gespannt. Ich bin sehr verspannt. Es wird sich zeigen, wie das jetzt mit ihm vorangeht. Und dann mal gucken. Ich drücke ihm die Daumen. Also wünschen tue ich ihm nicht, aber gerade wie du sagtest, Kokain ist eine Seuche, die in Hollywood sehr verbreitet ist und auch mit Kombination mit Alkohol schon einige zugrunde gerichtet hat. Und das wünsche ich keinem. Und gerade so jungen, talentierten Leuten, die zu jung, zu schnell berühmt werden, die müssen schon sehr viel Vernunft mitbringen, um da nicht reinzurutschen. Ne? Ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach in Hollywood.
Ute die Gute hat geschrieben, bislang nur eine Frau, dann würde ich Jamie Lee Curtis wurde genannt.
Ja, Jamie Lee Curtis hat jemand anders noch geschrieben.
Genau, noch Meryl Streep hinzufügen. Ich glaube, beides auch.
Wirklich wenig Frauen. Also ihr habt wirklich nur Männer aufgeschrieben, muss man einfach mal sagen.
Ich glaube, das ist schade. Ja, das ist aber auch ein bisschen Hollywood geschuldet, glaube ich, dass Frauen einfach weniger in Hauptrollen vorkommen dürfen.
Ja, ich muss auch ehrlich gestehen, ich ertappe mich auch selber, ich habe ja auch nur Männer aufgeschrieben, ne? Das ist leider, wenn ich meine, vielleicht ist es auch für uns Männer ein bisschen einfacher, sich damit zu identifizieren. Ich habe immer wieder tolle Darstellerinnen, ich vergesse nur immer die Namen. Wie heißt die Dame aus Baby Driver? Wie heißt sie? Die hat auch bei Mamma Mia mitgespielt, die hat bei Cinderella die Hauptrolle. Die mag ich auch total gerne. Ich vergesse nur die Namen von der, sind halt, die kommen jetzt gerade alle erst, habe ich das Gefühl. Natürlich hast du so ein paar Schwergewichte in Anführungszeichen wie Meryl Streep, die halt schon ewig in der Branche sind. Das sind aber meistens, die spielen dann meistens Filme, die mich einfach nicht interessieren, ne? Jamie Lee Curtis kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Da hatte ich ja schon mal zu der Oscar-Folge eine kleine Lobeshymne gebracht. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Aber es ist so, stimmt. So, leider wird die Frau in der Branche ein bisschen nach hinten gestellt. Das finde ich sehr schade, obwohl es sehr, sehr viele talentierte Schauspielerinnen gibt.
Ich glaube auch, weil viele Drehbuchautoren und so auch männlich sind und dann eben männliche Hauptcharaktere schreiben. Schade.
Aber es kommt ja alles. Ich glaube, wir sind von dem, wie es sich gerade alles entwickelt, auf einem guten Weg, dass eine sehr diverse Filmwelt erschaffen wird, wo dann vielleicht, wenn wir die Frage in 10 Jahren noch mal stellen, 50-50 Frauen und Männer oder vielleicht auch dann halt alles, was dazwischen ist, mit beachtet wird.
Ja.
Finde ich sehr schön. Deswegen falls ihr da noch sagt, okay, ich habe noch ein paar Frauen, die mir einfallen, dann schreibt doch gerne nochmal unter dem Post, gebt euch gegenseitig Tipps, was ihr noch gucken könnt, wen man vielleicht noch nicht kennt. Oder Übergang der neuen 42er für die nächste Woche, ja, unter dem neuen Post, der jetzt zu dieser Folge kam, könnt ihr gerne Folgendes tun, denn wir haben uns überlegt, es wäre mal interessant, wenn wir mal alle paar Folgen in 42er nutzen, um eure Fragen zu beantworten. Also falls ihr an mich oder an Timon und mich, der Esel nennt sich zuletzt, eine Frage habt, die euch brennend interessiert, was ist, wie findest du Manta Manta 2 oder wie oft hast du schon großes Krabbeln geguckt oder so, keine Ahnung, dann stellt die Fragen doch einfach unter dem Post und wir versuchen in der nächsten Woche, ja, so viele Fragen wie möglich von euch zu beantworten.
Yes.
Ja. Ne?
Gerne.
Ist, glaube ich, eine gute Sache.
Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dieses Mal sind wir auch schon wieder so weit, ey, dass wir wahrscheinlich auch wieder kein Spiel haben. Aber haben noch einen wunderbaren Film von unserer besten Liste, denn wir sind ja hier bei den besten Filmen aller Zeiten natürlich auch immer. Und der darf auch heute wieder nicht fehlen. Und wir sind mittlerweile bei
Platz Nummer 74, Toy Story aus dem Jahr 1995 von John Lasseter.
74th place, Toy Story. Boah, ich bin so froh, dass es keinen deutschen Titel gibt, ne?
Ja.
Spielzeuggeschichte. From the year 1995. And the director is John the Legend Lasseter.
Ich musste echt dreimal meine Augen reiben, als ich gesehen habe, dass der von 1995 ist.
Der wird 2025 30 Jahre alt, der Film.
Scheiße.
Der ist 30 Jahre alt. Das ist sowas von gruselig. Das ist wirklich, also, was soll man sagen? Aber wer Toy Story aus irgendeinem Grund noch nicht gesehen hat, Timon, was passiert denn in Toy Story?
Ja, ich lese euch natürlich gerne wieder diesen knackigen Kurztext vor bei IMDb. Eine Cowboy-Puppe fühlt sich bedroht und ist eifersüchtig, als ihr eine neue Raumfahrerfigur ihren Platz als Lieblingsspielzeug im Kinderzimmer eines Jungen streitig macht.
Ja.
Weird. Richtig weird.
Wer schreibt diese Texte bei IMDb? Das ist ja katastrophal.
Keine Ahnung.
Naja.
Ja.
Toy Story.
Es geht um
Woody. Also ich habe ja schon angekündigt, dass der Film scheiße wird am Anfang. Das war gelogen. Das war gelogen, glaube ich. Ich glaube, das war hoffentlich klar. Möchtest du anfangen, Timon?
Genau, also es geht um Woody und der ist so der Anführer der ganzen Spielzeugtruppe bei Andy zu Hause. Also Spielzeuge werden, wenn Kinder nicht da sind, lebendig und wollen dann natürlich ihrer Funktion als Spielzeug bestmöglich nachkommen. Aber solche Sachen wie Weihnachten oder Geburtstag sind natürlich immer ein Risiko. Neue Spielzeuge kommen, werden alte aussortiert. Und das passiert, nämlich Buzz Lightyear kommt und plötzlich ist Woody nicht mehr das Lieblingsspielzeug. Und daraus entsteht eine Geschichte. Und ich glaube, das passiert, wenn erwachsene Menschen sich das Kind, das innere Kind bewahrt haben und dann die Möglichkeiten und die finanziellen Mittel haben zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt das zu einem Film, was man damals immer als Fantasie hatte, nämlich, was ist, wenn deine Spielzeuge eigentlich lebendig sind? Was ist, wenn die reden können? Was ist, wenn die alles mitbekommen? Was ist, wenn die traurig sind, wenn du nicht mit denen spielst? Was ist, wenn die untereinander Freundschaften haben? Und genau dafür ist dieser Film da. Und dafür liebe ich ihn.
Absolut. Ich kann wirklich nicht viele Filme nennen, die einen größeren Impact auf mich hatten als Toy Story. Das war für mich ich habe sehr lange Zeit, ich meine, der ist von 95, ich bin von 93. Ich habe als Kind erstmal die ganzen alten Disney-Filme gesehen, die mir meine Eltern gezeigt haben. Und irgendwann, ich sag mal so mit, ich glaube, kurz bevor der zweite Teil, der kam ja 99 raus, kurz bevor der zweite Teil rauskam, habe ich dann Toy Story gesehen. Und es ist dieser Quantensprung von diesem Zeichentrick in das Animationsding, war für mich schon so ein What the fuck-Moment. Also wirklich so ein, ich weiß auch nicht, ich fühle es immer noch, wenn ich den Film ich habe den Film jetzt nochmal geguckt und es war dasselbe Gefühl, wo ich sagte, wie geil ist das denn? Und dann allein diese Idee zu nehmen, diese Denkweise von einem Kind zu nehmen. Mhm. Du hast zwei Spielzeuge und die reden miteinander und piu, 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 piu. Und das einfach zu einem Film zu machen, dass es wirklich so ist, wie die Kinder sagen und die Erwachsenen, ja, dass die Spielzeuge lebendig sind, wenn keiner hinguckt. Großartiger Aufhänger.
Ja.
Großartig. Und ich muss sagen, also auch wenn König der Löwen auch noch einer meiner Lieblingsanimationsfilme ist, Toy Story, also wenn mich eine Filmreihe zum Heulen bringt, ne?
Echt?
Ja, ich hab so geflennt beim dritten Teil. Ich schwör's dir, Alter. Ich gib's offen zu. Toy Story 3 hat mich gebrochen im Kino. Ach, das war exakt. Also Teil 1, Teil 2, Teil 3 war so gut getimed, weil als Teil 3 kam, war ich, glaube ich, gerade so ausgezogen bei meinen Eltern oder so. Ja, hab meine Spielzeuge aussortiert. Und exakt darum geht's halt, dass Ellie erwachsen geworden ist in Teil 3. Aber da kommen wir vielleicht noch mal zu späterer Stelle zu. Denn wir reden heute über den ersten Film. Und da gibt's auch eine sehr interessante Hintergrundgeschichte. Die würde ich gleich gerne erzählen. Aber ich lass dich auch erstmal noch. Was hat der Film mit dir gemacht, als du ein Kind warst?
Aber das stimmt, du hast recht. Das ist echt gutes Timing, wenn die Zuschauerschaft von damals erwachsen ist, dann einfach diesen Film mit dem gleichen Thema nachzulegen.
Ja.
Ich hatte ein bisschen Angst, weil also das wirst du wahrscheinlich gleich nochmal genauer erklären, das war ja der allererste Kino-Animationsfilm, der komplett am Computer entstanden ist. Damals wurde, glaube ich, Pixar neu gegründet und dann haben die im Auftrag von Disney diesen Film produziert. Und ich hatte ein bisschen Schiss, dass er scheiße aussieht und dachte mir,
Und da, ich habe jetzt nachträglich, dass du ihn nochmal guckst und er sieht kacke aus, das meinst
genau.
du?
Genau, und ich habe ihn mir auch nochmal angeguckt und ich muss sagen, ja, der sieht jetzt nicht ultra geil aus. Aber ich finde, er sieht auch nicht aus wie der allererste Animationsfilm. Ich finde, man merkt, okay, da ist ein bisschen wenig, also Schatten gibt es nicht und ist alles.
Ja, die Texturen, also es sind so viele, also ich habe den, wie gesagt, wir haben sehr gut drauf gehabt. Ich habe mit meiner Freundin gestern geguckt, wir haben so ein kleines Spiel draus gemacht. Wer findet mehr Easter Eggs und B, wer findet mehr Filmfehler? Und da sind so viele Frames auch einfach, wo du nicht drauf achtest im Hintergrund, wo sich eigentlich was bewegen müsste, wo einfach nur eine PNG irgendwie hängt oder so. Also es,
aber ich finde recht. Ja. Ich find's trotzdem geil, weil, also, das als allerersten Film rauszuhauen, allein mit der Thematik, dass du diese Möglichkeiten hast, mega cool. Ich find technisch dafür auch richtig gut gemacht, ne, für 95, der ist fast 30 Jahre alt, wie gesagt. Und, der haut auch filmisch was raus. Also, der hat Kameras, Perspektiven, der hat Kamerafahrten und so, wo du dir denkst, okay, da muss ja sich wirklich jemand mit dem Drehbuch vernünftig hingesetzt haben und nicht nur, ja, wir haben jetzt hier diese neue Technik, wir machen jetzt mal was, sondern, die haben halt einen kompletten Film gemacht mit, okay, die Kamera bewegt sich von da nach da und so und da und da. Und das finde ich schon sehr cool gemacht.
Ich finde die Reise auch super schön, also die Geschichte, die erzählt wird, ne?
Ja.
Du fängst halt an am Anfang, du wirst erstmal eingeführt, wer sind die Charaktere, wie leben die miteinander, dann kommt halt dieses neue Spielzeug rein, dann wird erstmal alles hinterfragt, was da ist, dann gibt's den ersten Plot-Twist, ne, dann kommen die Reise zum Pizza Planet. Ich liebe die Szene im Pizza Planet, das ist einfach großartig. Ich hab mir als Kind immer gewünscht, mal dahin zu gehen. Dann gehen sie zurück, dann kommt dieser Antagonist, dann kommt Sid mit dazu. Dann wird Sid auf eine ziemlich geniale Art und Weise quasi besiegt, in Anführungszeichen. Und am Ende kommen sie alle wieder zusammen und sind dann quasi ein Team. Also der erste Teil, wo ich sagen muss, die komplette Reihe ist verdammt großartig. Also ihr könnt, glaube ich, von Teil 1 bis Teil 4 alle gucken. Und ich glaube, es gibt nicht einen Film. Natürlich ist der eine besser als der andere. Aber ich finde grundlegend die Prämisse großartig umgesetzt, kreative Sachen zu erzählen, wie im zweiten Teil die Gruppe erweitert wird, ne, mit Ed's Toy Barn, ne, wie mit diesem Supermarkt, wo dann auch die Barbies dazukommen und also so viele geile Sachen mit dabei. Aber wie gesagt, wie du schon sagtest, du hast gerade kurz angerissen, ich würde einmal kurz auf die Geschichte von Pixar eingehen, weil ich habe mich da nochmal eingelesen und ich finde es super spannend, wie das Ganze entstanden ist, weil Pixar war ursprünglich gegründet als Abteilung für visuelle Effekte bei Lucasfilm, also von George Lucas, die Filme. Und die haben in erster Linie sich eigentlich so um so visuelle Effekte gekümmert nur. Und Steve Jobs ist irgendwann bei Apple ausgestiegen und hat dann diese Abteilung gekauft für 5 Millionen und hat daraus eine Firma gemacht, die sich aber hauptsächlich darauf fokussiert hat, Hardware zu vertreiben. Die haben eigentlich High-End-Hardware für Grafik- oder Computerdesigns im Prinzip vertickt und haben, um das besser zu vermarkten, Kurzfilme produziert mit diesen Computern. Und diese Kurzfilme waren so viel erfolgreicher als die Hardware, weil zum Beispiel der erste Kurzfilm, oder nicht der erste, aber einer der Kurzfilme, der heißt Tintoy, vielleicht kann man sich dann schon denken, wo die Idee für Toy Story herkam, hat einen Oscar gewonnen, 1985, glaube ich, oder 89. Und dann hat Disney ist darauf aufmerksam geworden und hat 91 dann einen Vertrag mit denen abgeschlossen, dass die drei animierte Spielfilme produzieren, 50-50 aufgeteilt, ne, die Einnahmen. Disney hat das Ganze dann vertrieben, Pixar hat die Ideen mitgebracht und hat im Prinzip die Sachen dann verkauft und dann wurde Toy Story 1, Toy Story 2 und große Krabbeln produziert und dann gab es wirklich ein Beef, weil Disney sich im Prinzip die Ideen, die sie sich ausgedacht haben, waren dann deren IP, obwohl die eigentlich nichts dafür gemacht haben und eigentlich wollten die dann ihre Zusammenarbeit nach Die Unglaublichen beenden und dann hat Disney einfach den Angebot gemacht und dann den Laden gekauft. Das ist so die Geschichte von Pixar. Fand ich super spannend, als ich das gelesen habe. Das zeigt halt einfach so, ich weiß es nicht. Also John Lasseter hat ja auch die Regie übernommen. Der war dann der Abteilungsleiter damals, als es gegründet wurde und so eine Geschichten. Und da kann man sagen, kreative Leute, ich liebe diese Kreativität dahinter einfach. Das ist großartig.
Ich habe auch gerade gelesen, bei dem Wikipedia-Artikel von Steve Jobs, also ich wusste diese Hintergrundgeschichte auch. Ich dachte eigentlich, er hat Pixar gegründet, aber er hat sich da nur groß eingekauft, ne?
Genau.
Nachdem er bei Apple rausgeschmissen wurde. Und hier steht, unter Jobs wurden die Pixar-Filme Findet Nemo und Die Unglaublichen, The Incredibles, mit einem Oscar in der seit 2002 bestehenden Kategorie Bester animierter Spielfilm ausgezeichnet.
Ja.
Also,
ja.
Danke Steve Jobs dafür,
danke,
dass wir diese Filme haben.
Ja. Die Filmliste von Pixar, die liest sich auch einfach nur wie ein Hit nach dem anderen, ne? Als wenn du so, keine Ahnung, so, ich weiß nicht, die Diskografie von Michael Jackson liest, die Singles. So ein Hit nach dem anderen. Oben, große Krabbeln, Ratatouille, Toy Story. Also es ist wirklich nur großartige Filme. Zuletzt hatten wir ja schon mal, letzte Folge gesprochen, leider der ein oder andere Flop mit dabei, den wir halt nicht so geil fanden, aber
ja, auch und, da denken wir. Callback zu Toy Story, also Buzz Lightyear denkt ja die ganze Zeit, er ist ein echter Space Ranger, bis ihm endlich klar wird und Woody es ihm eintrichtert, du bist nur ein Spielzeug. Und dann gab es 2022, also letztes Jahr, ja den Film Lightyear. Genau. Also der, den eigentlichen Buzz Lightyear, einem oder dem einen Spin-Off-Film gewidmet hat. Und da waren wir ja beide so ein bisschen so, ja, war nett, aber hat uns jetzt auch nicht umgehauen, ne?
Fand ich. Aber der wird schon sehr zerrissen. Das finde ich wiederum ein bisschen too much. Ich mochte ihn schon. Der war jetzt nicht der Knaller. Also es war jetzt keine Qualität wie bei Toy Story. Aber ich muss sagen, das, was da so an Kritiken kommt, finde ich schon hart.
Ich fand ihn eher ein bisschen unemotional und langweilig, muss ich sagen. Also
langweilig nicht, aber unemotional gehe ich mit, ja, das stimmt schon.
Ja, das fand ich ein bisschen schade, weil da hätte man aus diesem Universum deutlich mehr rausholen können. Weil ich muss sagen, als Kind war Buzz Lightyear auch mein absoluter Favorite-Charakter. Ich fand ihn auch so cool. Ich hatte damals auch so eine Actionfigur, also völlig gefälscht, so aus dem Urlaub, auch völlig andere Farben, aber war egal. Weil der war so rot-grau einfach.
Ach du Scheiße.
Aber ich fand ihn richtig cool, weil es war halt ein Space Ranger, er hatte Flügel, er konnte fliegen, irgendwie einen Laser schießen und so. Ich fand ihn so, so cool. Fand ich ein bisschen schade, dass aus dem Lightyear-Film dann nicht so viel geworden ist. Aber alles in allem kann man sagen, Toy Story war auch eine sehr, sehr ikonische Filmreihe bisher.
Auf jeden Fall. Und ich freue mich, so wie ich es verstanden habe, soll noch ein fünfter Teil kommen. Der vierte Teil, muss ich ehrlich gestehen, der war ja ein bisschen schwächer, aber man muss einfach trotzdem den lassen, die können geile Charaktere schreiben. Also wie Forky oder wie hieß der?
Ich fand den gar nicht so schlecht, den vierten.
Ja, das Problem beim vierten ist, der wurde ja auf Deutsch als Neuauflage vermarktet, ne? Ist Toy Story, niemand hört auf kein Kommando.
Alles
oder
hört
so
auf
Scheiß.
Kein Kommando.
Oder alles hört auf kein Kommando. Im Englischen war es einfach Toy Story 4, so obviously. Und ich fand auch schön, dass die mal die haben noch mal eine andere Facette, ne? Die Spielzeuge, die am Spielplatz vergessen wurden, zum Beispiel mit reingebracht und die dann wiederum eine eigene Community da gegründet haben oder so diese Geschichte mit dem Secondhand-Laden. Also denen fällt immer noch was ein und auch wenn der vierte jetzt nicht mehr so, also Teil 1 und Teil 3 ist offensichtlich so die stärksten, Teil 2 mag ich aber auch sehr gerne und Teil 4 war aber auch sehr, sehr großartig. Boah,
Teil 4, muss man aber auch sagen, hatten wir, glaube ich, hier auch drüber geredet, ne? Der hatte ja diese neue Engine, diese neue Licht-Engine, wo er noch mal ganz, ganz neue Maßstäbe gesetzt hat, weil das so unfassbar gut aussieht. Das sieht so realistisch aus vom Licht, dass du quasi eine virtuelle Lichtquelle hast und der Computer dann berechnet, wie dieses Licht in dieser Szene brechen würde, ne? Wo Schatten fallen, Spiegelungen und sowas. Und das fand ich auch sehr geil, dass von dem ersten, dieses allererste animierter Spielfilm zu diesem neuen Standard in der Technik, dieser Schritt, wie weit wir gekommen sind, das fand ich schon sehr, sehr cool.
Pixar ist ja auch quasi maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir so großartige Animationsfilme überhaupt haben, weil die auch die Software, glaube ich, vertreiben und produzieren. womit nicht so sie selber die Animationsfilme, sondern die sind Marktführer in dem Bereich, was die Software angeht, auch noch. Also es ist, also dieses ganze Spektrum, was da an Power hinterhängt, großartig. Und das war so schlau von Disney, da zuzuschlagen. Also erstmal von Steve Jobs da zuzuschlagen, der hat das Potenzial gesehen und Disney hat sich's einfach dann unter den Nagel gerissen und bietet dann jetzt vielleicht mehr Möglichkeiten, als es zuvor war. Ne? Letzte Folge war ja auch die Geschichte mit dem Animationsstudio, was von Nike quasi gesponsert wird, damit die Stop-Motion-Geschichten weitergehen können. Weiß nicht, ob Pixar Minus schreiben würde, wenn Disney nicht dahinter steht, aber ich
glaube nicht.
Also, nee, eigentlich nicht. Ne? Das ist so viele kreative Leute, die da arbeiten. Ist auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch wenn Disney immer mal wieder ein negatives Bild an die Öffentlichkeit gibt, ist es schon ein kleiner Traum, bei Pixar zu arbeiten, irgendwie als kreativer Mensch.
Ja, und das auch ist diese Easter Eggs, die du ja gerade angesprochen hast. Ja. Also der Pizza Planet Wagen oder das Kennzeichen irgendwie, was A113 oder sowas.
Genau.
Die Sachen oder eine Mickey Maus hängt da oder
oder Binford Tools, der von Hör mal, wer da hämmert, weil
Tim Allen
spricht ja Buzz Lightyear oder gibt's dann bei Sid in der Wohnung gibt's dann diesen Binford Tools Koffer. Großartig, das
Und auch noch geil, dass ohne dass er ihn, glaube ich, gesprochen hat, Will Poulter immer als dieser Sid assoziiert wird, weil er einfach genauso aussieht.
Ja, okay. Ja, das wäre, Realverfilmung wäre auf jeden Fall dabei, denke ich mal.
Also für mich war das immer eine dieselbe Person, bis ich gemerkt habe, nee, das ist einfach, der hat ihn überhaupt nicht gesprochen. Das kommt nicht.
Ich finde es aber schön, dass Sid im dritten Teil doch mal auftaucht als Easter Egg.
Oh, das ist schon ein bisschen der lange her.
Der ist Pizzalieferant im dritten Teil.
Da ist das passt aber sehr gut.
Ist Andy auch ja schon relativ erwachsen, ne? Der zieht ja dann bei seinen Eltern aus und so.
Ja.
Und dann kommt Sid, glaube ich, in einer Stelle und liefert eine Pizza aus oder irgendwie sowas. Ich glaube sogar mit einem Pizza Planet Truck. Großartig. Also diese ganzen und da haben die bei Toy Story schon mit angefangen. Beim ersten Film findest du schon so viele Easter Eggs.
Ja.
Super, super toll. Also, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, wir euch jetzt ein bisschen überzeugen konnten. Schaut da rein. Der Film ist auf jeden Fall nicht nur was für Kinder. Optisch gesehen da muss man halt immer im Hinterkopf behalten, das ist der erste Animationsfilm gewesen, also zumindest der komplett am Computer entstanden ist, ne? Also keine Zeichnung oder sowas, sondern komplett am PC entstanden.
Ja, es ist kein Zeichentrick, es ist Animation.
Genau, Animationsfilm. Aber trotzdem, die komplette Reihe kann man sich reinziehen und man wird einfach stundenlang unterhalten mit so tollen Ideen und tollen Charakteren, tollen Geschichten.
Was hast du dem gegeben?
Tatsächlich habe ich ihm jetzt gerade, weil es visuell hinterherhängt, eine 8.
Oh, krass.
In meinem Herzen hat er aber eine 10. In meinem Herzen hat er eine 10, aber ich muss bei sowas immer objektiv auch betrachten.
Ich habe ihm eine 9 gegeben. Also ich bewerte ihn auch im Kontext seiner Geschichte, weil rückblickend ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, den dann, wenn wir den jetzt in 50 Jahren gucken, ja, natürlich sieht der dann scheiße aus. So.
Ja.
Aber allein die Story und das auch so maßgeblich für so viele andere Pixar-Filme, ne? Also dadurch, dass er so ein Erfolg war, konnten ja so viele erst entstehen. Und auch dieses, ja, wir nehmen eine Kinderidee und animieren die einfach, weil wir das können. So, und gucken dann und überlegen uns, was passiert damit. Und so ist auch Cars entstanden und so ist die Monster AG entstanden. Was ist, wenn Monster wirklich existieren und dann zu uns kommen?
Das sind so tolle Filme alles. Ja. Das ist so fun. Ich muss aber sagen, im Herzen ist mein Lieblings-Toy-Story-Film der zweite.
Den habe ich ewig nicht mehr geguckt.
Das ist der, wo die anderen Charaktere von der Woody-Show, ne, also mit Jesse und dem Pferd und diesem Goldgräber, da kommt Zurg zum ersten Mal zum Vorschein, da ist dieses geile Easter Egg, dieser Plot-Twist mit Zurg und Buzz am Ende, den ich jetzt nicht spoilern will, aber wo ich mich kaputt gelacht habe, diese Geschichte im Aufzug, wo Buzz im Prinzip in diesem Spielzeugladen also er denkt ja im ersten Teil, er wäre ein echter Space Ranger, ist dann am Ende aufgeklärt. Und im zweiten Teil trifft er einen anderen Buzz Lightyear, der auch denkt, er wäre ein Space Ranger. diese großartigen Ideen, diese Barbies, die dann da plötzlich durch den Laden fahren. Also ist auch so, also der hat mich tatsächlich deutlich mehr abgeholt. Der sieht auch noch mal eine ganze Ecke besser aus. Also Pixar verbessert sich auch mit jedem Film noch mal visuell noch mal besser. Und Toy Story war natürlich von der Grundprämisse her beim ersten Teil großartig, aber im Herzen, ich bin Fan vom zweiten Teil, der dritte ist auch geil, der vierte ist auch geil, aber der zweite Teil ist irgendwie so bei mir am ehesten hängen geblieben, muss ich sagen.
Na gut.
Ja,
ich hatte ihm eine 9 gegeben, ich finde aber auch schön, dass wir jetzt zwei Pixar-Filme direkt hintereinander
auf der Liste hatten. Stimmt, Coco war auch von Pixar, ne? Ja.
Also, freut euch abgefahren auf 37 weitere Pixar-Filme, die jetzt in absteigender Reihenfolge kommen. Nee, also ich glaube, ja, das war jetzt schön, dass wir mal wieder zwei Animationsfilme direkt hatten. Ja, nächste Woche gibt's dann wieder was anderes. Wieder
ja, da bin ich gespannt mal wieder. Den kenne ich nämlich noch nicht.
Ich auch nicht!
Geil, geil. Das wird ich endlich mal wieder einen Film, den ich noch nicht gesehen habe. Aber ich bin, das könnte jetzt in alle Richtungen wieder laufen. Ne? Ich kenne genug Leute, die den Film unfassbar abfeiern. Unter anderem einer unserer Kollegen aus der Szene, der, glaube ich, immer noch sagt, das ist einer seiner Lieblingsfilme. Deswegen bin ich gespannt, den endlich mal zu sehen. Und ja.
Aber drei Stunden auch. Oh, naja. Kriegen wir hin. Muss ja, wa?
Muss, was soll man sagen?
Ja, wir opfern uns für euch.
Ja, opfern sehen wir dann nächste Woche. Vielleicht haben wir uns auch einen Gefallen getan. Kann auch sein. Schauen wir noch nicht.
Ja, vielen Dank. Das war eine wunderschöne Folge. Wir melden uns nächste Woche wieder. Danke fürs Teilen, Kommentieren, Liken, Bewerten, was auch immer.
Auf jeden Fall.
Und dann, schaut auch ein paar schöne Filme bis dahin.
Genau, und denkt an den 42er der Woche, stellt uns eure Frage, die euch auf dem Herzen brennt, seit Folgen, vielleicht denkt ihr seit Folgen über irgendwas nach, weil er sagt, Mensch, das wäre doch mal was. Vielleicht wäre schön, wenn jetzt nicht jede Frage wäre, wie findet ihr den Film, wie findet ihr den Film, wie findet ihr den Film, sondern vielleicht, ihr werdet schon kreativ, weil ihr seid da gut dabei. 42 Podcast auf Instagram, ansonsten bis nächste Woche und gönnt euch.
Tschüss.
Wir brauchen irgendwie einen Slogan. Ja, tschüss.